Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Quereinsteigerreihe. Heute zu Gast ist der Saarländer Kolja Koglin. Er bäckt in seinem kleinen Keller reichlich Brot mit Profi-Equipment und möchte inzwischen auch gern sein eigenes Brot verkaufen. Warum das nicht so einfach ist und welche Kämpfe er mit der saarländischen Handwerkskammer ausgefochten hat und immer noch ausficht, das wird er uns jetzt gleich erzählen. Viel Spaß dabei. Hallo Kolja.
Ja, hi Lutz.
Ja, wir haben jetzt kurz im Vorgespräch schon gesagt, du hast dich quasi selber eingeladen für diese Podcast-Folge. Du hattest mich per Instagram kontaktiert, um mir erstens Fragen zu stellen zum Thema Quereinstieg ins Bäckerhandwerk und zweitens dann, glaube ich, 3 Monate später war das dann dein Unmut über eine bestimmte Handwerkskammer kundzutun und anzubieten, darüber auch mal zu sprechen hier im Podcast für die Quereinsteiger. Um vielleicht manchem Quereinsteiger schon ein paar Steine aus dem Weg zu räumen, die da vielleicht drohen oder vielleicht auch jemanden zu finden, der vielleicht noch ein Loch findet für dich, um da durchzukommen durch diesen Meisterzwang, durch die Meisterpflicht. Aber über all das werden wir jetzt gleich reden. Mhm. Zuerst müssen wir, glaube ich, erstmal klären, wer du eigentlich bist und wo du herkommst und was dich dazu getrieben hat, Brotbäcker werden zu wollen.
Ja, da kann man jetzt natürlich schon das ein oder andere erzählen, denn da ist in den letzten Jahren doch ein bisschen was passiert auch, sage ich jetzt mal, so in meinem Denken auch. Ja, also ich komme aus dem Saarland, bin eigentlich gebürtiger Hannoveraner tatsächlich, aber schon nach 3 Wochen ins Saarland gezogen, also ich sehe mich definitiv als Saarländer und wohne auch seitdem dort, bin hier tief verwurzelt, weil ich auch eine Menge hier, ja, also ich bin gut vernetzt hier, weil ich tatsächlich auch Musiker bin neben meinem Job, der eigentlich Geograf ist. Also ich bin beschäftigt beim Landkreis Saarlouis, da lebe ich auch im Landkreis Saarlouis, also in Saarlouis selbst sogar und bin dafür das Tourismusmarketing mit zuständig und ja, wie gesagt, nebenbei auch noch Musiker und das auch schon seit vielen, vielen Jahren und deswegen wollte ich auch eigentlich nie aus der Region raus und bin auch froh, dass ich halt hier leben und arbeiten kann. Und nach wie vor auch meine Musik dann machen kann entsprechend, ja. So ist das. Ich bin 38 Jahre jung und kam so ein bisschen zum Brotbacken wie, ich würde nicht sagen wie die Jungfrau zum Kinder, aber wie viele in der Zeit, nämlich, das war ganz klar, ich muss gestehen, der Corona-Lockdown, der mich dann dazu geführt hat, Brot zu backen und mich damit nochmal zu beschäftigen, denn es war halt so, 2020 gingen ja da die Lichter aus, so, ja, und da haben wir, da hieß es dann plötzlich auch, gut, keine Auftritte mehr und musst der denken, also es gab Zeiten, da habe ich 80 Auftritte im Jahr gespielt, ja. Ja. Gut, das war neben dem Studium und sowas, da hatte man entsprechend noch die Zeit. Das ist jetzt heute natürlich auch ganz, ganz anders. Aber nichtsdestotrotz hieß es dann plötzlich, okay, keine Auftritte mehr. Das fiel alles weg und zwar über Jahre, ja. Mhm. Und dann hat man sich halt so überlegt, Gott, okay, was macht man denn mit der gewonnenen Zeit? Und so kam es dann relativ schnell dazu. Mein Schwager ist da auch so an meiner Seite, sage ich jetzt mal, denn der hat da auch Begeisterung entwickelt dafür. Dann gesagt, ich glaube, ich back mal wieder Brot. Ich habe jetzt hier Zeit, ich weiß gar nicht, was ich machen soll den ganzen Tag. Und ich so, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das mache ich auch. So ging das im Prinzip los. Und dann haben wir uns angefangen, mit der Materie auseinanderzusetzen.
Ja, das war Corona. Corona ist ja jetzt gefühlt auch schon ewig her. 2020, ja. Hast du gesagt, ne?
Genau, 20 ging es
los. Also 5 Jahre jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das ist ja dann immer noch ein Schritt vom einfach ein Brot backen zu Hause, zu sagen, jetzt möchte ich eigentlich gern auch das, was ich da backe, mal verkaufen und das im größeren Stil backen. Wann kam denn da der Umschwung, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt möchte ich vielleicht, so wie es jetzt klang, im Nebenerwerb mein Brot auch mal verkaufen?
Ja, das ging eigentlich, das hat sich so ein bisschen entwickelt mit der Beschäftigung mit dem Thema, sage ich mal. Wir haben also damals dann in diesem Lockdown ja gar keine andere Möglichkeit gehabt, als uns irgendwie über Bücher oder online weiterzubilden. Ja, und so haben wir dann halt damals auch Backkurse von dir dann und entsprechend unter anderem auch online besucht, sag ich mal, also absolviert, ja, haben uns dann immer mehr so in diese Materie reingefuchst und haben dann auch einfach nach kurzer Zeit schon gemerkt, dass wir da schon so eine gewisse Leidenschaft dafür entwickeln, weil das einfach so extrem spannend ist, weil es auch so eine schöne Sache ist und man halt auch hier in der Gegend ja leider Gottes nicht so viel gutes Brot bekommt. Man bekommt es zwar und auch mehr wieder jetzt in den letzten Jahren, aber es ist natürlich trotzdem schwierig und so war man eigentlich immer auf der Suche, wie man dann Brot, gutes Brot bekommt und ja, da die Antwort war, wir machen es einfach selbst, ja. Und dann haben wir halt angefangen, mit Hilfe dieser Bücher und Kurse uns entsprechend weiterzubilden und ja, so eine, wie gesagt, Leidenschaft zu entwickeln. Und dann war es so, wir sind 2020 hier in Saarlouis auch in ein Haus gezogen und da war ein Kellerraum frei. Und dann habe ich dann zu meinem Schwager gesagt, du, irgendwie habe ich Bock, in dem Kellerraum da was zu machen. Sollen wir uns da nicht eine kleine Backstube einrichten? Und dann kam halt direkt von Olli, meinem Schwager, dann zurück, oh ja, ey, mega Idee, bin ich sofort dabei. Und ja, dann haben wir halt angefangen, mal zu schauen, wie sieht's denn aus, wie kommen wir denn an entsprechendes Equipment ran, denn uns war halt schon irgendwie wichtig von Anfang an, dass wir das halt auch dann wirklich mit Hand und Fuß machen, also jetzt nicht irgendwie sowas knaupen, wie es im Saarland heißt, ja, sondern halt wirklich dann mit Profi-Equipment und sind dann auf die Suche gegangen, ja, wo können wir an so Profi-Equipment ran? Und so ging das dann im Prinzip los. Wir haben diesen Kellerraum ausgeräumt, wir haben dann über Bekannte irgendwelche Informationen da mal zugesteckt bekommen, du hier, macht eine Bäckerei zu, ruf doch da mal an, ich habe die Nummer und frag mal, vielleicht haben die ja was für euch, ne? Wie man das halt vor allem im Saarland kennt. Der eine kennt den anderen und dann wird mal kurz auf dem kurzen Weg telefoniert und schwupps ist man dann mir nichts, dir nichts da auf einmal an so einem riesen Bäckerofen dran oder sowas, ne? Also das ging erstaunlich schnell. Ich hätte das gar nicht gedacht. Ich dachte jetzt mal, okay, mach den Raum mal leer, mach mal den ein bisschen hübsch, so einigermaßen, dass man halt was drin machen kann. Und dann gucken wir mal, ne? Und so, plötzlich standen wir da in einer riesen Backstube, eine Bäckerei mit ein paar Filialen, die zugemacht hat und haben uns die ersten Dinge da gekauft. Einen großen Backofen, einen Kneter, einen riesen Kneter und so. Und waren plötzlich da recht schnell mit Profi-Equipment ausgestattet und konnten dann auch größere Mengen für uns dann halt entsprechend mal probieren. Denn wir wollten halt auch mehr machen als nur ein, zwei Brote, die halt in den Haushaltsofen passen. Denn es kam dann immer mehr auch so die Idee auf, ja, könnte man das nicht vielleicht wirklich mal, zumindest mal im Nebenerwerb oder so, mal machen irgendwann. Mhm. Ja? Und dann geht das natürlich nur, wenn man da mal gute 1000 Brote durch die Hände gehen gelassen hat. Ne? Und das geht halt nicht mit dem Haushaltsofen.
Ja, genau. Also das eine ist ja die Übungsfrage. Das andere ist die Frage, wenn ihr dann schon das Equipment hattet und den großen Ofen, den großen Knitter, dann ist man ja quasi auch gezwungen, viel zu backen. Und das muss ja auch irgendwo hin, das Brot. Also selbst wenn man übt, kann man das dann irgendwann nicht mehr alleine essen. War das dann der Punkt zu sagen, hey, jetzt müssen wir das eigentlich unters Volk bringen, einfach aus Übungsgründen vielleicht am Anfang? Mhm. Und war das dann auch der Zeitpunkt, wo ihr gemerkt habt, oh, so einfach ist das gar nicht, wenn wir es jetzt halbwegs offiziell machen wollen?
Ja, ganz genau. Das ging eigentlich im Prinzip damit los. Klar, wir wussten natürlich, diese Geräte, die wir da haben, die haben eine gewisse Kapazität. Die kann man jetzt nicht nur mit einem Brötchen da füllen oder sowas. Da muss dann schon was rein. Ja. Gleichzeitig aber sind wir ja gar keine, wir sind ja keine Bäcker. Wir haben nichts in der Hand. Wir dürfen das ja gar nicht offiziell in einer Art und Weise machen. Und da sind wir ja dann auch schnell wieder bei dem Punkt, wo aktuell ein bisschen hakt. Aber wir haben natürlich, wir haben Familie, wir haben Nachbarn, wo man dann halt auch mal gesagt hat, du, hättet ihr nicht Lust, mal hier so ein Brot von uns mal zu holen und dann mal uns ein Feedback zu geben? Wir geben euch das jetzt einfach mal, weil wir wollen sie ja nichts wegschmeißen, um Gottes Willen. Mhm. Ja, also das auf gar keinen Fall. Und so haben wir dann halt eben, wie man das halt eben macht, ja, Familie, Freunden, Nachbarn dann halt mal diese Brote dann gegeben und um ehrliches Feedback gebeten. Und das Feedback war halt von vornherein schon so gut, dass wir überrascht waren irgendwo auch, aber gleichzeitig auch dann doch nochmal nicht überrascht, weil wir wollten es ja wirklich mit einem so professionell wie irgendwie möglich machen und auch nicht so einfach mal ins Blaue hinein oder sowas, sondern wir haben uns halt schon im Vorfeld wirklich gezielt Rezepte rausgesucht, Brotrezepte rausgesucht. Da haben wir auch ganz, 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 ganz viel mit deinem Blog gearbeitet. Für mich eines dieser Highlight-Brote von Anfang an war immer die Bergkruste gewesen. Mhm. Und die habe ich glaube, im Vorfeld schon, als das noch gar keine Rolle gespielt hat, habe ich die, glaube ich, schon 300 Mal gebacken oder sowas. Ja? Also so, und da war es dann halt wirklich so, dass wir gesagt haben, diese Sachen, die wir wirklich beherrschen, die wollen wir jetzt mal versuchen, auch in einer größeren Menge und trotzdem in dieser Qualität dann auch hinzukriegen. Und wir haben uns recht schnell bewiesen, dass wir das irgendwie können, ohne uns jetzt da irgendwie selbst die Schulter zu klopfen, weil es gibt immer Sachen, man lernt nie aus, es gibt immer Stellschrauben, die man noch drehen kann und so weiter. Und auch auf dem Weg dorthin sind trotzdem die ein oder anderen Brote in die Tonne gewandert, weil halt was schiefgegangen ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz, der Lernprozess war bei uns beiden echt irgendwo spürbar gut. Und ja, dann haben wir halt eben, jetzt an dem Punkt sind wir ja auch nach wie vor, dass wir sagen, wir backen heute mal wieder, wir haben auch nochmal Bock und wollen das auch tatsächlich jetzt nicht nur so einmal im Quartal oder so, sondern wir machen das dann schon, weil es auch einfach Spaß macht, öfter auch mal, und dann kriegen halt eben Familie, Nachbarn kommen dann in den Genuss, mal nochmal was zu probieren.
Ja, wann war denn der Entschluss gereift, das erste Mal offiziell an eine, ja, Behörde ist es eigentlich nicht, an eine Institution, das ist das richtige Wort, an eine Institution heranzutreten mit dem Wunsch, Brot verkaufen zu dürfen? War das ziemlich nach Corona schon oder quasi erst jetzt?
Nee, das ging eigentlich schon vorher los. Weil, also als wir dann den Entschluss gefasst hatten, wir bauen uns da jetzt mal so einen kleinen Kellerraum richten uns mal so einen kleinen Kellerraum ein. Wir nennen das Ganze ja auch Brotkeller, irgendwie passt es ganz gut, weil es halt eben wirklich so ein klassischer Kellerraum ist. Vielleicht ist es ja der Start für was Größeres, das wäre natürlich schön. Aber da kam dann im Prinzip mit der Einrichtung dieses Raums und wo wir dann irgendwann an dem Punkt waren, zu sagen, okay, cool, jetzt haben wir eigentlich alles hier drin, was wir so irgendwie mal so brauchen. Das ist zwar auch immer noch nicht ganz ideal, zum Beispiel uns fehlt immer noch so ein Steinbackofen, so Ober-Unterhitze, so ein richtiger Bäckerofen, ne, das mit einer Beschwadung und sowas, das machen wir alles momentan noch so ein bisschen manuell und ja, helfen uns da mit Hilfsmitteln und so. Das wäre also natürlich dann, ist das noch nicht ganz ideal, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir sagen, gut, da kann man schon mal was machen, da kriegen wir schon mal was hin. Und parallel dazu ist dann der Gedanke aufgekommen, okay, lass uns doch mal überlegen, was müssen wir denn machen, wenn man das wirklich mal ganz offiziell machen wollte? Was sind da die wichtigen Schritte? Was gibt es zu beachten? Und ich muss jetzt noch dazu sagen, ich habe parallel zu dieser ganzen Geschichte immer auch viel, viel Kontakt gehabt zu Bäckern, zu Bäckermeistern, also auch mein Job bringt das so ein bisschen mit, denn ich arbeite ja im Tourismusmarketing und da ist ja auch das Thema Regionalität, Nachhaltigkeit ein Riesenfaktor und dementsprechend habe ich auch beruflich viel Kontakt zu in diese Richtung. Ja. Und dann habe ich halt auch Gespräche geführt, ich habe mir Backstuben angeguckt, bin dann auch über dieses Netzwerken, sage ich jetzt mal, nochmal an Leute geraten, die einem da Tipps geben konnten oder vielleicht auch sagen konnten, pass mal auf, wende dich mal an diesen oder jenen. Da waren dann auch zum Beispiel Dozenten dabei, die selber Bäckermeister sind, die aber auch an der HWK Dozent sind oder so. Ne? So ging das dann. So hat sich das dann alles so wie so kleine Puzzleteile so zusammengefügt, dass man irgendwann wusste, welchen Weg man da mal gehen muss, um da weiterzukommen. Ne? Und auch Freunde von uns haben Backstuben. Wir hatten im Vorgespräch ja auch schon über unseren guten Freund, den Micha, der mit Guerilla-Brot ja jetzt auch in Saarlouis ist, der aber ursprünglich nicht den Quereinstieg im Saarland gemacht hatte, und das war sein großer Vorteil, ja, das kann man vielleicht an der Stelle auch mal noch sagen.
Ja, kleiner Einschub, dazu gibt es auch eine Podcast-Episode, kann man mal kurz recherchieren im Blog, dann kann man sich das anhören.
So. Ja, ganz genau. Den habe ich natürlich auch gehört. Und ich freue mich da sehr für ihn, dass das funktioniert hat. Dann ist er halt wieder ins Saarland zurückgezogen und kann jetzt oder konnte jetzt kürzlich auch seinen Laden aufmachen. Ich wünsche ihm da viel Erfolg. Das ist also, da hat es dann funktioniert. Aber der Kontakt war halt eben auch über eine andere Handwerkskammer gelaufen. Das muss man an der Stelle sagen.
Ne? Ja, und da kommen wir schon an das große Problem. Die Handwerkskammern machen genau. Im Grunde alle ihr eigenes Ding, da gibt es keine Abstimmung untereinander, auch keine Regelung, wie ich finde, untereinander, dass das irgendwie mal bundesweit gleich geregelt wäre oder allein nur bundeslandweit. Es gibt ja, ich glaube, im Saarland gibt es nur eine HWK, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Aber Sachsen zum Beispiel hat mehrere. Und da macht auch jede HWK ihr eigenes Ding. Und keiner hat so richtig eine Handhabe darauf, ob das jetzt mit rechten Dingen zugeht oder ob das alles quasi mitarbeiterabhängig ist. In Hamburg hat das geschafft, der Micha. Du hast es im Saarland jetzt noch nicht geschafft, wenn ich immer noch richtig informiert bin.
Ja, ist richtig.
Vielleicht magst du einmal deinen Weg durch die HWK nachzeichnen.
Ja, klar, gerne. Also es war halt so, dass wir dann irgendwann über Bekannte, die dann selber auch in diesem Business arbeiten und halt, ich hatte es ja gerade eben kurz erwähnt, Dozent auch sind, an Namen gekommen sind, an Adressen dann, ne, entsprechend bei der Handwerkskammer, und dann konnte ich mir relativ schnell dann den passenden Menschen da heraussuchen und den mal kontaktieren. So, und das habe ich dann auch gemacht, und parallel dazu hatte ich ja dann auch dich mal bei Instagram angeschrieben und erfreulicherweise auch relativ schnell dann auch eine Antwort bekommen, und du hattest mir ja auch noch ein paar Dokumente zukommen lassen, wo wichtige und super interessante Sachen nochmal drin standen, die ich auch alle mit einfließen gelassen habe bei meiner Argumentation in Richtung Handwerkskammer. Und du hast es völlig richtig gesagt, auch bei der Recherche, im Gespräch mit anderen Leuten, dann auch in anderen Bundesländern. Es ist so unglaublich unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Auch Micha hat uns das ja erzählt, da gab es zwar am Anfang immer mal noch einen kleinen Haken oder sowas, und dann musste er nochmal neu ansetzen. Letztendlich hat es dann aber relativ problemlos geklappt, würde ich sagen, so wie er es mir auch erzählt hat. Und im Saarland erlebe ich das halt leider Gottes nicht. Also es war zwar ein super angenehmes Gespräch, auf sachlicher Ebene. Also es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie die Tür vor der Nase zugeknallt bekommen hat oder so. Also das gar nicht. Will ich auch betonen, weil das waren gute Gespräche. Der Mensch hat sich auch sehr, sehr schnell gemeldet bei mir. Nach meinem ersten Kontakt über Mail hatte ich den einfach dann gemacht, ja. Und hatte dann entsprechend mal meine Situation geschildert, wie das halt so ist, und dass ich das nicht aus einer Laune heraus mache, sondern dass ich das aus einer intrinsischen Motivation heraus machen möchte, ja. Und ihm versucht, das halt möglichst klar zu machen, wie das bei mir ist und wie halt meine berufliche Situation ist entsprechend. Und dann kam halt relativ schnell eine Antwort. Wir hatten dann auch mal daraufhin noch telefoniert. Auch das war ein gutes Gespräch, aber natürlich kein gutes Ergebnis für mich. Ja. Da hat er mir dann halt relativ schnell gesagt, nee, also für ihn ist das völlig klar, dass ich da zum jetzigen Zeitpunkt keine Ausnahmegenehmigung erhalten kann. Es ging auch gar nicht um jetzt zum Sachkundeprüfung oder sowas, ne? Dass er hätte mir ja auch sagen können, ja, da müssen sie erstmal nachweisen, dass sie das auch in Theorie und Praxis können und sowas. Da waren wir gar nicht bei dem Gespräch, sondern er hatte mir dann zu verstehen gegeben, nein, das ist so unter diesen Voraussetzungen, die ich ihm da schilder, keinesfalls möglich. Es wäre nur, und das ist so eine, diese Altersgrenze, ich glaube, sie liegt bei Vollendung des 46. Lebensjahres oder irgendwie sowas. Genau. Ja. Genau, die hatte er mir genannt. Also diese Tür, die steht mir, ja gut, was soll man, ein Spalt offen. Ich bin ja noch nicht 46. Ja,
das
würde noch ein paar Jährchen dauern. Ja. Aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt halt im Moment, Stand jetzt, ist das jetzt der einzige Weg, der tatsächlich sich da gezeigt hat. Und das ist ja jetzt im Moment mal für mich dann eher nicht so zufriedenstellend, sage ich jetzt mal. Ja,
ja, im Grunde ist es ja keine Option. Also wer wartet schon 8 Jahre, wer weiß, was in 8 Jahren ist, ne?
Eben genau. Also das ist halt so. Und dann habe ich halt ihm daraufhin auch nochmal unter Zuhilfenahme deiner sehr detailreichen ja, Abhandlungen, die du mir noch geschickt hattest, da auch nochmal versucht zu überzeugen, irgendwie dann auch nochmal natürlich darauf hingewiesen, dass es doch erstaunlich ist, dass das auf Bundesländerebene so unglaublich unterschiedlich gehandhabt wird. Ja, also ich habe ihm dann konkret die Beispiele genannt. Er hatte jetzt dann zum Beispiel zu mir auch gesagt, dass ich als Geograf ja definitiv weit viel zu fachfremd wäre, viel zu weit entfernt. Also ich meine, Quereinstieg ist doch immer irgendwie, ne, man kommt woanders her. Das ist ja die eigentliche Bedeutung des Wortes, ja, Quereinstieg, genau. Ja. So, und ich habe dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, aber ich kenne halt wirklich viele Leute, wo sind die denn irgendwo näher am Fach dran? Also ich hatte dann auch mal unseren Kumpel Micha da dann angeführt, weil der ja von Haus aus Videograf ist. Ja, also wo ist denn, ne, das wäre, und trotzdem hat er es ja gepackt, halt in Hamburg, ja. So, und das ist was, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Lutz, das fuchst mich extrem irgendwie, ja,
kann ich verstehen, ja.
Dass das so unglaublich unterschiedlich gehandhabt wird, ne?
Ja, also ich habe auch andere Beispiele noch, auch die waren auch schon alle in den Podcasts hier unterwegs, dass es teilweise wirklich innerhalb eines Bundeslandes komplett andere Auslegungen in der Handwerksordnung gab. Mhm. Und es lag wirklich am Mitarbeiter. Es gab auch sogar mal einen Fall, da hat einfach die Quereinsteigerin, war es, glaube ich, dann es einfach bei einem anderen Mitarbeiter probiert, in derselben okay. HBK, und schwupps, da ging's. Ne? Also es ist wirklich eine Auslegungssache und eine Frage, wie weit sich die jeweiligen Sachbearbeiter da aus dem Fenster lehnen wollen, wie viel Risiko sie vielleicht eingehen wollen. Ich weiß nicht, was ihnen blüht, wenn irgendwann irgendwer vielleicht mal feststellt, oh, das hätte vielleicht doch nicht so laufen dürfen, aber vielleicht ist da auch eine Angst dabei, die falsche Entscheidung zu treffen, weiß ich nicht.
Ja, was da jetzt die Gründe sind, das hat er mir natürlich auch nicht gesagt, aber du hattest mir ja auch schon im Vorfeld schon gesagt, die Handwerkskammern halten sich ja sowieso sehr bedeckt, was diese Sachen angeht, was auch mal eine Rückfrage zum Beispiel angeht, wie viele melden sich denn da, wie viele wollen denn das und wie viele schaffen es und wie viele schaffen es nicht, ja. Also ich höre natürlich auch deinen Podcast und freue mich über jeden, der das dann irgendwie so schafft, und denke mir jedes Mal, boah, wie unglaublich einfach, oder einfach ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber wie unglaublich gut hat denn das dann letztendlich funktioniert, selbst wenn da die ein oder andere Hürde noch zu nehmen war oder sowas. Und hier ist jetzt so dieses Bauf, jetzt hast du hier erstmal eine Mauer vor der Nase, ja. Und da geht jetzt erstmal nichts, außer du wartest 8 Jahre und sowas. Das ist halt also irgendwie, wenn man da wirklich was machen will und wenn man sich einfach auch mal die Situation im Saarland anschaut, ja, wirtschaftlich, Strukturwandel als Riesenstichwort, ja, wo ich mir dann so denke, man müsste eigentlich wirklich froh sein um jeden, der das machen möchte, der da irgendwie Bock hat, was zu machen, ne? Und der es dann halt natürlich auch nachweisen kann, dass er es kann. Also das ist ja klar wie Kloßbrühe. Das wäre ja auch nicht mehr als richtig. Aber noch nicht mal dahin zu kommen, zu sehen, okay, ja, dann zeig mal, was du kannst oder sowas, ja. Und dann, das ist das, was mich halt momentan so ein kleines bisschen fuchst, und diese Handwerksordnung, auf diesen Paragraph 8, auf den ich mich natürlich ja dann auch berufen hatte, der ist ja auch schon per se leider auch ein bisschen, ich will nicht sagen schwammig, aber er ist nicht so genau formuliert, dass man da jetzt wirklich sagen kann, okay, dieser oder jener Faktor ist jetzt auch Voraussetzung genug dafür, dass das, dass diese Ausnahmegenehmigung beantragt werden kann. Ja.
Ja.
Und da ist es dann Auslegungssache irgendwie.
Genau, und dann käme theoretisch in letzter Instanz das Gericht zum Zuge. Also wenn man es jetzt wirklich hart auf hart kommen lassen würde, glaube ich, dass die Handwerkskammer den Kürzeren zieht. Mhm. Einfach weil diese Handwerksordnung eigentlich gegen EU-Recht verstößt, was ja eigentlich gilt. Also du hast es ja nicht weit bis nach Frankreich.
Nee.
Theoretisch, wenn du in Frankreich den Betrieb aufmachen würdest und dann, oder zumindest deinen Firmensitz dahin verlegen würdest, wenn das dann eine Firma werden sollte später, könntest du quasi eine Zweigstelle im Saarland aufmachen und schon könntest du Brot backen, weil der Meisterzwang halt nur in Deutschland gilt. Und er ging nur durch auf EU-Ebene, dieser Meisterzwang, weil es diesen Passus gibt in der Handwerksordnung, dass es Ausnahmeregelungen geben muss, um da rumzukommen. unter anderem für Leute, die eben aus dem EU-Ausland kommen nach Deutschland und hier einen Betrieb aufmachen wollen. Die dürfen nicht von dem Meisterzwang gegängelt werden, weil es den okay. halt EU-weit nicht gibt. Ne? Es gibt eine Freizügigkeit, also jeder kann machen, im Grunde arbeiten, was er möchte, wenn er die Befähigung dazu nachweist. Und deshalb gibt es diese Schlupflöcher. Nur die Handwerkskammer hat natürlich aus ihrer Sicht berechtigterweise ein Interesse, dass da nicht jeder kommt und das Handwerk ausübt, sondern nur die, die da in den Strukturen quasi aufgewachsen sind und groß geworden sind. Das ist die Erklärung dahinter. Nichtsdestotrotz ist es natürlich verständlich, also unverständlich, warum das so ist, wie es ist.
Ja.
Und ja, es gibt einen Verein, den hatte ich, den Vorsitzenden hatte ich auch mal hier im Gespräch. Mir ist gerade entfallen, wie er heißt. Jedenfalls geht es um Gewerke, die dem Meisterzwang unterliegen, die aber frei sein sollten. Also der Verein setzt sich dafür ein, dass die frei sind. Und die haben auch eine Rechtsabteilung, die einem da auch mal zur Beratung zur Verfügung steht, denke ich.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, wenn man zumindest schon mal ein Anwaltsschreiben dahin schickt, dann gucken sie noch mal anders auf den Fall. Und im schlimmsten Falle, wenn man sich das leisten möchte, ne, finanziell und das Risiko eingehen möchte, ist, glaube ich, auch mal so ein Präzedenzfall vor Gericht nicht die falscheste Entscheidung.
Ja, das denke ich mir halt auch die ganze Zeit. Es gibt ja schon viele Präzedenzfälle. Ich meine, man muss sich ja nur mal angucken, die Gäste deines Podcasts oder sowas, die da berichten, wo es halt funktioniert hat. Ja, letztendlich alles irgendwo Präzedenzfälle bei den Quereinsteigern. Ja, ich frage mich halt, warum oder nach welchen Richtlinien, also scheinbar gibt es die ja auch irgendwo nicht, weil es ja subjektiv dann irgendwo ausgelegt wird, ja. Und das ist halt wahrscheinlich genau das Problem. Und im Saarland, ich meine, die sind ein super kleines Bundesland, da ist es jetzt halt auch, zumindest mal nach meinen Recherchen, jetzt auch nicht so, dass ich da an eine andere Person gehen kann. Also das wird irgendwo immer auf dem Tisch, auf dem Schreibtisch landen von diesem Menschen, den ich da kontaktiert habe, ja. Und klar, ich könnte jetzt natürlich da irgendwie mit der Saubeul da draufhauen und könnte halt irgendwie da jetzt diese rechtliche Schiene da, aber ja, das ist natürlich was, da habe ich mich bisher jetzt einfach deswegen auch gesträubt, weil ich bin ja irgendwo, sag ich mal, am Anfang dieses Prozesses, ja, ich setze mich immer noch damit auseinander, ich setze mich auch mit anderen, gegebenenfalls anderen Möglichkeiten auseinander, die es vielleicht dann auch noch gibt, da bin ich auch durch das Lesen deiner Info schreiben dann auch so ein bisschen nochmal auf das ein oder andere auch aufmerksam geworden, wo man ja auch, wo es ja durchaus auch nochmal Ansätze gibt, wo man dann ja auch gar keine Genehmigung, Ausnahmegenehmigung braucht, was ja auch eigentlich irgendwo pervers ist, so, ja, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja, also warum ist es denn auf der einen Seite geht es dann, also ich denke jetzt da an mobile Geschichten oder auch Vereine oder sowas, und dann ist das plötzlich gar nicht notwendig. Also da denke ich mir auch so, das passt doch gar nicht zusammen. Wie passt das zusammen? Ja. Und das sind halt Sachen, da setze ich mich auch gedanklich im Moment mal noch so ein bisschen mit auseinander. Aber es ist halt so, wie anfangs schon gesagt, das ist nicht aus einer Laune heraus entstanden, sondern ich merke halt immer mehr, dass ich das mir echt vorstellen könnte, damit, also zumindest mal einen Teil meines Lebensunterhaltes dann zu bestreiten, sage ich jetzt mal, mit dem Thema Brotbacken. Ja, natürlich nicht bei uns unten im Keller, das ist mir auch klar, da muss noch eine ganze Menge passieren, aber ich habe mir ja nicht für viel Geld mit meinem Schwager da so ein Ding da eingerichtet, um dann so zu sagen, oh gut, dann lassen wir es mal stehen und schauen wir mal. Ne? Also das, da ist schon was dahinter irgendwo letztendlich. Und ich bin halt so jemand, wenn ich mir wenn ich dann so eine Leidenschaft habe, dann frag jeden aus meinem Bekanntenkreis, der wird das bestätigen, dann bin ich da halt Feuer und Flamme dafür, da setze ich mich da brutal dafür ein, dass ich das halt auch irgendwo erreiche, da bin ich dann diszipliniert ohne Ende und so und so ist es halt jetzt auch hier und wenn ich dann halt ausgebremst werde, so bürokratisch, wo ich dann sage, da fehlt mir jegliche Substanz dahinter, warum das jetzt so ist, ja. Dann bin ich schon ein bisschen stinkig, muss ich ganz ehrlich gestehen. So und so ist es ja jetzt halt. Und ich meine, ich arbeite im Tourismusmarketing, ich arbeite in der Verwaltung und das ist ja mitunter auch ein Grund, wo ich dann auch gesagt habe, ich will irgendwie gerne schon auch mal am Ende des Tages ein Ergebnis in der Hand haben. Und da ist das Brotbacken. Und wenn das nur die paar Brote sind, sage ich jetzt mal so plakativ, die man macht, das gibt einem unglaublich viel. Und das habe ich halt gemerkt, das merke ich so, wenn wir da stehen und backen und probieren Sachen aus und sowas und kriegen dann halt auch mal von der Familie, von Nachbarn und Freunden mal, denen man sowas mal schenkt, dann ein schönes Feedback zurück. Dann, ja, gibt mir das tatsächlich ziemlich viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, kann ich 100%ig unterschreiben. Es gibt vereinzelte Handwerkskammern, in Klammern HWKs, das haben wir, glaube ich, noch nicht so explizit erwähnt, was HWK überhaupt bedeutet, Handwerkskammer, ja. In anderen Bundesländern, die da deutlich offener sind. Eine ja spezielle Idee, die hat aber, glaube ich, auch schon mal jemand durchgezogen, wäre natürlich auch noch, dass man seinen Wohnsitz temporär verlegt und an der HWK dann vor Ort die Ausnahmebewilligung bekommt und dann den Wohnsitz wieder ins Saarland verlegt. Das wäre auch eine Variante. Ja. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber es ist halt alles so, also es wäre alles nicht nötig, ne, wenn, ja, wenn der Wille da wäre und die Einsicht, dass auch in Zeiten massiven Bäckersterbens, auch wenn der Zentralverband das anders sieht, da vielleicht was Gutes getan werden könnte, wenn wieder ein paar kleine Bäckereien aufmachen, ne?
Absolut. Und nicht nur der Wille, sage ich jetzt mal, oder diese sehr unterschiedliche Auslegung dieser ganzen Geschichte mit Handwerksordnung und so weiter und so fort, sondern wenn man auch einfach sehen würde, dass es irgendwie eine formulierte Linie gibt, wo man sagt, okay, hier hält sich einfach jetzt mal ein Stück weit jedes Bundesland dran. Und so wie ich das Lesen deiner Unterlagen auch interpretiert habe, gibt es die, also sie liegt zwar schon einige Jahre zurück, aber es gibt ja wohl, oder es gab mal vor einiger Zeit auch so Bund-Länder-Beschlüsse, wo man dann gesagt hat, man soll grundsätzlich mal wohlwollend mit dieser Ausnahmeregelung umgehen. Mhm, genau. Wo ich aber dann ganz klar sage, also wohlwollend sehe ich das jetzt hier tatsächlich nicht, weil also das ist relativ schnell der Riegel so zack zugemacht, ne?
Ja, das war auch der Kontrast, als ich die Quereinsteiger-Infos geschrieben habe, die sind ja online im Blog zu finden, für alle frei verfügbar, wer da mal schauen will. Da war einfach dieser krasse Kontrast zwischen dieser Direktive quasi, Bund-Länder-Beschluss, macht es den Leuten einfach, eben aus EU-Recht, weil das so eine, also mal mindestens Grauzone ist, die nach EU-Recht eigentlich nicht so richtig koscher ist, dieser Meisterzwang. Und dem, was die Handwerkskammern dann als offizielle Politik betreiben. Ich habe ja, ich glaube, 53 waren es, alle 53 Handwerkskammern angeschrieben, mehrfach. Und eine Rückmeldung kam, glaube ich, von 2-3. Und ein paar andere haben noch gesagt, naja, wir sagen dann nichts dazu. Und die große Mehrheit hat einfach geschwiegen und gar nichts dazu gesagt. Also die Frage war unter anderem, wie viele Quereinsteigerzulassungen, also Ausnahmegenehmigungen werden denn erteilt im Jahr oder wie viele gab es in den letzten 5 Jahren? Ich weiß gar nicht mehr genau, wonach ich gefragt habe. Das steht online, muss ich das selber nochmal nachlesen. Ist schon zu lange her. Aber da ist überhaupt kein Wille da. Und ich glaube, man möchte das gar nicht so an die große Glocke hängen, dass das möglich ist, weil man vielleicht erstens Angst hat vor den etablierten Bäckereien, die dann im Innungswesen miteinander verbunden sind. Und andererseits hat man, glaube ich, auch ein bisschen Angst, dass man zeigt, wie schlecht es einem da geht als Bäckerhandwerk. Also eigentlich, wenn man es jetzt objektiv von außen betrachtet, müssen die eigentlich ein Interesse daran haben, dass es mehr Handwerksbäckereien gibt, egal ob das jetzt von einem Bäckermeister ist, der da ein paar Jahre auf der Schulbank saß oder jemandem, der halt nur einen Teil des Sortimentes bäckt, nur Brote meinetwegen oder nur Kleingebäck. Hauptsache, das läuft, ne? Und ich bin ja immer noch der Meinung, auch ohne Meisterzwang würde sich das alles selbst regulieren. Also wenn bei Brot jedenfalls, ne? Also beim Kochen bin ich da teilweise anderer Meinung. Wenn man ein Restaurant aufmacht, könnte man zumindest schon mal nachgewiesen haben, dass man ein bisschen Ahnung von Fisch und Fleisch hat, was Hygiene angeht. Beim Backen finde ich, wenn man jetzt nicht jeden Tag mit Ei umgeht, gibt es da kaum Risiken. Und am Ende entscheidet der Kunde, ne, ob es ihm schmeckt oder nicht. Und dann ist eine schlechte Handwerksbäckerei genauso schnell zu wie eine schlechte Meisterbäckerei.
Ja, genau. Und ich hatte das ja auch gerade eben mal angerissen, kurz, wenn man sich die Situation so ein bisschen einmal anschaut, hier bei uns in der Region, Saarland, Landkreis Saarlouis, ja, das ist also der Strukturwandel, der macht uns schon zu schaffen, das muss man ganz klar sagen, dem muss man irgendwie auch begegnen. Und auch wenn das nur in Anführungszeichen eine kleine Handwerksbäckerei ist oder sowas, ja, aber es wäre meiner Ansicht nach ein Signal, ein richtiges Signal, auch diesem Strukturwandel hier zu begegnen. Ich meine, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, Saarland ist doch, was die Autoindustrie angeht und so, ja, die Stahlindustrie, also insbesondere Autos, da sind wir jetzt im Landkreis Saarlouis auch ganz schwer gebeutelt. Montanindustrie ist schon seit Jahren passé und kann man eigentlich, so sehe ich das, kann man oder sollte man froh sein, wenn da jemand kommt und sagt, hey Leute, ich habe echt Bock, was zu machen, ja, und wenn man dann noch dazu sieht, dass irgendwie, ich weiß nicht, wie viel es genau sind, aber ich glaube, es sind irgendwie annähernd 40% der Fläche des Saarlands, die irgendwie landwirtschaftlich genutzt werden oder sowas, wo ich so denke, das ist echt viel, ja, und das geht ja alles Hand in Hand irgendwo, ja, also das befruchtet sich ja auch gegenseitig im wahrsten Sinne des Wortes und man hat hier eine Menge Betriebe, die auch nachhaltig agieren und entsprechend, wir haben ja auch hier in der Nähe zumindest eine Mühle, die Hasborner Mühle und so, die dann, wo man dann auch Mehl herbekommt und so, wo man dann schon auch in gewisser Weise echt auf Regionalität auch setzen kann, so würde ich das sagen, und einfach gute Produkte irgendwie herstellen kann. Ne?
Ja, kann ich nichts mehr hinzufügen. Vielleicht hast du Glück und der Mitarbeiter wird irgendwann ausgetauscht und dann kommt jemand anders hin. Vielleicht muss man auch mal eine Ebene höher greifen und ja, da nochmal sein Glück versuchen. Also da habe ich relativ gute Erfahrungen gemacht, als wir die Bäckerei in Hamburg aufgebaut haben. Da ging es weniger um die Zulassung im Gewerk, weil einfach Christina als Bäckermeisterin dann, also auch Quereinsteigerin, ja, aber mit Bäckermeistertitel, den in der Tasche hatte, aber da ging es dann eher um die baulichen Fragen, Bauantrag etc., ne, das hing auch irgendwie gefühlt 2 Jahre, im Real glaube ich knapp 2 Jahre, im Bauamt einfach fest und wenn wir da nicht hätten von oben herab sozusagen von der Führungsebene, also erstmal über die Medien auf die Führungsebene und von der Führungsebene dann nach unten gearbeitet, hätte sich da auch nichts bewegt. Ne? Also manchmal muss man, wenn wirklich kein Weg ranführt, muss man, glaube ich, dann auch mal ein bisschen lauter werden und
auf die Töpfe klopfen. Ja, sehe ich genauso. Das ist auch etwas, tatsächlich sprichst du da auch was an, so ein Ansatz, den ich auch gedanklich im Moment so ein bisschen verfolge, weil ich habe jetzt natürlich ich sagte das eingangs, den echt Vorteil in dem Fall, dass ich halt wirklich sehr gut vernetzt bin hier in der Region und auch durch natürlich meine Tätigkeit als Musiker nebenbei die ein oder andere kenne und das möchte ich jetzt also gerne auch nutzen irgendwo. Also ich weiß, ich kann da den ein oder anderen mal wirklich ansprechen. Mal gucken, ob das vielleicht noch ein Ansatz wäre. Lauter werden ist eigentlich ein gutes Stichwort in dem Fall. Ja. Es geht, ich möchte da jetzt keinem irgendwie, ich will kein Bashing betreiben oder sowas, ja. Also das auch nicht, ne? Ich möchte schon irgendwo mal gerne drauf aufmerksam machen und von mir aus kann das dann auch medial ein bisschen sein, dass es einfach sehr erstaunlich ist, ich formuliere es jetzt mal positiv, ja, dass das so unglaublich unterschiedlich auf Bundesrepublik Deutschland bezogen gehandhabt wird mit diesen Geschichten, ja, und dass das eigentlich im Prinzip nicht sein dürfte. Es wäre zumindest mal gut, es gäbe eine Linie und dass man mal sagen kann, okay, es ist ja im Prinzip ein Nachteil, so würde ich jetzt mal formulieren, dass ich im Saarland wohne. In dem Fall ist es ein Nachteil, dass ich im Saarland wohne und das dürfte ich doch niemals sagen, sowas, ja, dann, dass man dann auch nicht sagen kann, du sagtest das eben, ja, dann kann ich noch einen Wohnsitz woanders anmelden oder sowas, aber dass man, dass auch nicht die Möglichkeit gegeben ist, irgendwo, in Rheinland-Pfalz ist nicht weit weg von uns, ja, zum Beispiel, dass man dann dort, das ist dann halt nochmal Wohnort gebunden und sowas, also es gibt so unglaublich viele bürokratische Hürden, die es nicht geben müsste, glaube ich mal. Also es gäbe sie sowieso nicht, wenn einfach jede Handwerkskammer da irgendwo gleich agieren würde. Ja, dann könnte man zumindest sagen, okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich aber auch, es würde auch in einem anderen Bundesland nicht klappen. Ja? Oder umgekehrt. Ja? Und das ist ja definitiv nicht der Fall. Und ich bin schon der Meinung, dass man das mal thematisieren könnte, dass bin da auch tatsächlich so ein bisschen in anfänglichen Gesprächen jetzt hier mit dem einen oder anderen auch von Seiten der Medien, wo man nicht auch mal ich hatte denen da so ein bisschen erzählt, was die Idee war, und die haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Also ich glaube, da müsste man mal wirklich ein kleines Interview führen mit der Handwerkskammer und die mal fragen und so. Und ich denke mir so, ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht?
Ja, genau. Und dann schiebt man definitiv was an und ja. In aller Regel, also ich habe es noch nicht erlebt, dass es zum Nachteil reicht, in aller Regel bewegt sich dann was.
Das ist so ein Ansatz, den verfolge ich definitiv weiter. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da gegebenenfalls sogar irgendwie zum Erfolg kommt oder so. Wie lange das dauert und was da letztendlich dann noch für bürokratische Hürden dann kommen. Und so, du hattest ja auch gerade noch mal ein paar
genau,
erwähnt
dann kommt
oder
das Bauamt.
Ja, so, also da bin ich jetzt mal gedanklich gar nicht so, dass sonst mache ich mir da gleich schon wieder die nächste Tür zu oder sowas. Nee, alles gut. Also ich bleibe da am Ball. Also ich lasse mich damit jetzt nicht abservieren oder so.
Genau,
sowas, ne?
Auf gut Deutsch, ja. Abfrühstücken.
Abfrühstücken, genau, richtig.
Ja, dann schauen wir uns doch nochmal die positiveren Seiten an. Und zwar das, was du, schrägstrich ihr beide, jetzt schon im Keller backt für private Zwecke. Du hast ja schon von einem relativ großen Ofen geredet, von einer relativ großen Knetmaschine. Wie sieht denn das aus? Was sind denn so die Mengen, die ihr da theoretisch durchschieben könntet durch den Ofen? Und zweite Frage, gleich noch einen Rand. Es scheint ja kein Etagenofen zu sein. Da war ich vorhin stutzig geworden. Vielleicht magst du auch noch was zum Ofen erzählen.
Ja, gerne. Also wir hatten ja damals über diese Bäckerei, die zugemacht hat, da bin ich dann mal hingefahren, hab mit dem Bäckermeister gesprochen, hab auch mal ein bisschen den interviewt, ja, warum macht er denn eigentlich zu, weil sowas interessiert mich halt auch total. Und ich hatte ja auch schon gesagt, ich habe viele Gespräche geführt, auch mit Bäckermeistern schon, und Backstuben mir angeschaut und so. Und da meinte der dann, ja, bei ihm war es tatsächlich damals, das waren die Energiekosten, die so in die Höhe geschnellt sind, dass er gesagt hat, nee, so, also ich bin jetzt sowieso ein paar Jahre vor Rente, ich mache jetzt hier meinen Laden zu. So, das hat er knallhart gemacht, hat er an jede Tür irgendwie gehangen, eine kleine Rechnung, was der mehr Umsatz machen muss, nur für die Energie. Und hat dann gesagt, knallhart, so, okay, das war's. So. Und dann stand da plötzlich eine riesen Backstube leer und ich bin hin und war dann ein Wieshoi Umluftbackofen mit so 4 Etagen. Der stand da so in der Ecke, eingestaubt so ein bisschen, ja, und ursprünglich hat er mir den gar nicht gezeigt und den gar nicht thematisiert, und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, was ist das da für ein Teil? Den kann der auch mitnehmen. So, das heißt, ja. Und dann, ja, okay, gut, zack, hatten wir plötzlich dann so einen Wieshoi Umluftbackofen, dann schon mal wunderbar für so Kleingebäck drin zu machen oder auch Baguettes kann man ja auch, je nachdem, wie man es halt macht, ja. Also wir machen auch Baguettes da drin dann, und aber auch so Kleingebäck probieren wir dann da und oder Kästen. Und das, den haben wir dann mitgenommen und er war super nett und hat uns das dann sogar selber noch hierher gebracht. Und wir hatten diesen, oh Gott, ich glaube, 500 Kilo schweren Ofen, also wirklich und nicht übertrieben, der war unfassbar. Wir haben den mit 4 Leuten fast nicht in diesen Raum reinbekommen. Und das ist ja halt auch nur ein normaler Kellerraum, da ist ja jetzt kein Riesentor oder so, das ist eine normale Tür. Es war ja etwas schwierig, aber es hat dann geklappt und der steht dann da, und dann haben wir auch noch von ihm einen, das haben wir ihm dann abgekauft, auch weil er ja da ja das entsprechend offiziell hatte, musste das auch auf offiziellem Wege, da war dann eine Liste hier, das kostet so viel und so, und dann haben wir das uns überlegt, mein Schwager und ich, und gesagt, okay, komm, den Kneter da, den müssen wir eigentlich holen. Das ist so ein richtig cooler, fast schon historischer, aber general überholter Camper-Kneter. Da passen gute 20, 25 Kilo rein. Also da geht auch schon wirklich was, da kann man schon was machen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Das war so diese Grundausstattung. Dann kam irgendwann mal noch so ein Waschtisch, so ein Spültisch, kam dann noch dazu. Den hatten wir woanders, wo einer einen Betrieb geschlossen hatte. Wo mir dann auch immer noch mal klar wird, ja, okay, krass, das machen echt super viele Betriebe auch hier zu. Also es kommen zwar auch wieder welche, aber es machen einfach auch unglaublich viele zu. Wenn man das da mal, wenn man so in der Materie drin ist, dann kriegt das mal so mit.
Ja, die Differenz für die Hörer ist immer noch -1. Also es machen sozusagen 2 zu am Tag und eine macht wieder auf.
Ja, das kann ich bestätigen aus dem, was wir so an Erfahrungen gemacht haben da jetzt auch. Das war dann dieser Tisch für die Spüle, der kam auch dann ganz woanders, das war nochmal ein anderes Business, da ging es dann eher so um was war das, so Fleischerei im Zuge von so Supermarkt oder sowas, wo dann eine komplette Kette zugemacht hatte und so, da war man dann also auch nicht nur bei Handwerksbetrieben, sondern auch bei Ketten, die dann schließen und ja, naja, das nur nebenbei. Und dann kam irgendwann auch mal noch ein, Das ist eigentlich ein Pizzaofen mit 2 Etagen. Ich kann dir jetzt gerade gar nicht sagen, wie viel, also wir kriegen immer pro Etage, wenn man so ein Brot von ja, Einlage Richtung 900 Gramm oder sowas, dann kriegen wir da so 5-6 Brote rein, pro Etage.
Ja. Ne?
So, das ist also jetzt nicht extrem groß. Und ich hatte ja auch anfangs schon gesagt, auch leider ein bisschen muss man sich da behelfen, weil man muss ja da auch manchmal beschwaden und dann machen wir das halt manuell. Und da wäre es halt schon cool, wir kämen irgendwie mal noch an so einen richtigen Ofen, den man dann da gebrauchen kann. Und muss man, da haben wir immer Kleinanzeigen im Blick und so, aber das hat sich jetzt noch nicht so ergeben, leider Gottes. Vielleicht finden wir ja mal noch was demnächst, das wäre schön. Und so ist jetzt mal die Ausstattung von dem Bäcker. Hatten wir damals dann auch mal noch so ein Brotregal mitbekommen. Also das sind schon, man kann dann schon drin arbeiten, sage ich jetzt mal, in dem kleinen Hobbykeller da. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, mehr als ein Hobby, also es ist schon so eine kleine Leidenschaft geworden und da nutzen wir dann halt diese Öfen, dieses Equipment, was wir haben und dann kriegen wir da halt schon ein bisschen was, kommt schon ein bisschen was bei rum, wo man dann halt nochmal die Leute in den Genuss bringen kann, ich hoffe in den Genuss bringen kann, guten Brotes, ja.
Ja, also es klang so, was du erzählt hast, dass es ein Genuss sein sollte und das, was ich an Fotos bisher gesehen habe, sah auch so aus, insofern
ja.
Ist das schon glaubhaft, was du hier erzählst, ja.
Gut, das freut mich natürlich sehr, ja. Also es ist halt auch so, muss ich an der Stelle dazu sagen, Fotos das eine, Instagrammable soll es ja irgendwie dann doch auch nochmal sein oder sowas, aber ich versuche auch auf unserem Instagram-Kanal, dem Brotkeller, schon auch nur so Einblicke zu geben, wie wir das machen und es soll jetzt auch nicht unbedingt Hochglanz sein. Mhm. Also man soll auch mal sehen, wie da der Mehlstaub da rumfliegt und sowas und ne, also das, wie wir da arbeiten, das geben wir halt dann so kleine Einblicke und ja, präsentieren natürlich auch mal das ein oder andere Ergebnis im Studiolicht oder sowas, aber letztendlich wollen wir da einfach so ein bisschen zeigen, den Weg, den wir gehen, wie weit sind wir jetzt gekommen, wohin soll es noch gehen und einfach auch zu zeigen, gut, es ist auch nicht alles immer ideal, was rauskommt. Man hat ja auch da einen gewissen Lernprozess, den man macht. Das ist ja ganz klar, um Gottes Willen, wenn es anders wäre, wäre es schlimm. Ja.
Ja.
Man kann auch nur besser werden, wenn man verliert. Ja, so sehe ich das. Auch mal zwischendurch. Und da zieht man dann seine Sachen raus und prüft nochmal. Manchmal dran kann das denn jetzt gelegen haben, dass das da Ergebnis jetzt nicht so ist, wie es sein soll. Und dann haben wir auch, das kann ich an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen, einfach auch mal Leute eingeladen zu uns. Also Micha war zum Beispiel auch schon mal bei uns, hat sich die Sache mal angeschaut, wir haben mal so einen kleinen Workshop mit ihm gemacht und auch ein anderer, ist dann auch Meisterbäcker sogar aus der Region, der auch eine eigene Sauerteigbäckerei hat in Kirchsaubach. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du ihn, Michael Bollbach?
Nee, sag mir bislang nichts, nee.
Okay, also Bolle, der Sauerteigbäcker, so nennt er sich, ist so ein richtiger kerniger Typ, super, super nett und das ist auch der den Kontakt tatsächlich hergestellt hatte zur Handwerkskammer, der uns gesagt hatte, pass mal auf, wende dich mal bitte an diesen und jenen Menschen da und den hatten wir auch einfach mal eingeladen und der war direkt so Feuer und Flamme und was ich bei dem so interessant fand, der kam und hat dann gesagt, ey, ich bin so gerne bei so Leuten wie euch, die so einen ganz anderen Blick auf das Handwerk haben.
Mhm.
Also er ist selber wirklich so ein gelernter Bäcker, also aber auch wirklich noch vom alten Schlag, der steht nachts auf und steht dann in der Backstube und sowas, ne? So, was man, so Konzepte, die man heute ja eher selten findet, wenn eine Bäckerei aufgemacht wird. Und der sagte dann auch, ey, ich finde das so geil, ihr bringt da so einen frischen Wind rein in die Sache. Und er hatte dann uns mal einfach über die Schulter geguckt und hatte das dann auch, hat sich Brot dann mitgenommen, hatte das verkostet, hat uns ehrliches Feedback gegeben und ich muss ehrlich sagen, das war, also wir waren da begeistert, weil das war so ein gutes Feedback. Da, natürlich hat er das auch kritisch bewertet, aber das war im Ergebnis letztendlich so, hat uns das so bestätigt. Und alle diese Gespräche und diese Besuche und diese kleinen Workshops, die wir dann selber mal so machen und so, die bringen uns immer weiter dann so auf diesen Weg zu sagen, ja, das wollen wir eigentlich schon irgendwie oder das können wir uns vorstellen, auch irgendwo, ja, beruflich zu machen. Ne?
Ja, es gibt, der Gedanke kam gerade noch auf bei mir, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man jemanden findet, der schon eine Genehmigung hat oder einen Meistertitel hat, in die Handwerksrolle eingetragen ist, der dann sozusagen eine Art Zweigstelle, Niederlassung und so weiter auf Papier jedenfalls aufmacht, aber als Betriebsleiter quasi andere einsetzt. Auch das wäre eine Möglichkeit, ne? Das ist jetzt bloß mal so in den Raum gestellt, kann man sich mal überlegen als Quereinsteiger, wenn man sowieso Kontakt hat.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch etwas, wo wir irgendwann dann auch mal so ein bisschen drauf gestupst wurden, dass das halt auch geht. Also nicht zuletzt auch durch das, was du an Infos mir auch mal noch durchgestellt hattest und so. Und auch da ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir auch, weil seine beiden Kinder sind auch in der gleichen Kita, wo auch meine beiden Kinder sind und so. Und wir sehen uns da regelmäßig und ist selber auch Meisterbäcker. Und dann war er letztens auch da und hat sich die Sache mal angeschaut, hat mal ein bisschen was probiert und mir auch Feedback gegeben, was mir auch extrem wichtig ist. Also ich sage auch immer, ganz ehrlich bitte sein, bloß kein Honig ums Maul schmieren. Ich will wissen, wenn irgendwas echt nicht geil ist und so. Und auch der war echt zufrieden so mit dem, was wir da produzieren. Und der hat dann selber so die Frage in den Raum geschmissen bei einem Bierchen dann danach im Garten so, ach, sollen wir uns nicht vielleicht selbstständig machen oder so? Ich habe ihn beim Wort genommen. Ich habe gesagt, so, also auf diese Aussage nagel ich dich vielleicht irgendwann noch fest. Also wer weiß.
Ja, naja, es gibt jedenfalls viele Wege zum Ziel, auch wenn die einen leichter sind als die anderen. Ich drücke dir die Daumen, beziehungsweise euch beiden die Daumen, dass ihr da noch einen Weg findet, doch
Ja,
noch
danke
euer
schön.
Brot verkaufen zu dürfen. Dass
Wir
ihr das
bleiben dabei.
könnt, das steht außer Zweifel, glaube ich. Ja, vielleicht bleiben wir einfach am Ball, wenn es
Ja.
denn so käme, dass ihr das geschafft habt, dann sollten wir uns auf jeden Fall nochmal wiederhören, hier für alle anderen Hörer auch,
Sehr
um
gerne.
diesen Weg dann aufzuzeigen, mit dem ihr das geschafft haben werdet. Ja,
Definitiv gerne. Ja.
ansonsten sage ich in jeder Folge, wenn ich Bäcker-Hobbybäcker in der Leitung
Ja.
habe, wenn ich mal da sein sollte in der Nähe, dann komme ich gerne
Ja.
mal vorbei.
Sehr,
Auch
sehr gerne.
wenn es, glaube ich, bislang bei noch keinem einzigen Fall funktioniert hat, wenn ich nicht vorher eh schon da war. Mal gucken.
Ja, guck mal, also ich meine, ich kann dir natürlich auch das ein oder andere Touristische da an die Hand geben oder sowas. Vielleicht ist das ja mal eine Idee. Machst mal einen kleinen Kurzurlaub im Saarland oder so. Es würde sich lohnen.
Ja, wenn du noch ungefähr 100 Tage an die 365 Tage ranhängst, dann
Naja, das
könnte
kann
das
ich dir
was
leider
werden,
nicht.
ja.
Ja, ich weiß ja, aber trotzdem, solltest du in der Gegend sein, herzlich gerne, komm mal vorbei und ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir da in Kontakt bleiben und gegebenenfalls zum späteren Zeitpunkt nochmal reden.
Für alle anderen Quereinsteiger oder potenziellen Interessenten an einer eigenen Bäckerei sei jetzt noch erwähnt, unter www.brothandwerk.de gibt es eine Internetseite eines Netzwerkes, das sich vor, das muss ich selber rechnen, vor gut 2 Jahren gegründet hat, zum Rauhäuser Brotfest. Da haben sich überwiegend Quereinsteiger, aber auch alle anderen Gewerke aus der Wertschöpfungskette, also vom Züchter über Landwirt bis hin zum Müller und dann eben auch die professionellen Bäcker und auch die Quereinsteiger, zusammengetan. Das sind mittlerweile über 120 Leute, die über eine WhatsApp-Community und über eine Rundmail-Möglichkeit sich untereinander austauschen können, fernab von irgendwelchen Vereinsstrukturen und so weiter, was alles irgendwie Zeit und Geld frisst, sondern es gibt einfach einen lockeren Austausch bei Fragen, zum Beispiel, wo kriegt man jetzt den besten Ofen her oder was muss ich mit dem Bauamt machen? Und da wird einem geholfen. Wer da also Interesse hat und auch vorhat, mal einen Betrieb zu eröffnen, Brot verkaufen zu wollen, der kann sich das mal anschauen und sich quasi bewerben. Ihr habt das, glaube ich, schon getan. Ihr seid, glaube ich, schon dabei. Alle
Genau.
anderen sind eingeladen. Vielen Dank, Kolja, dass du dir die Zeit genommen hast und
Sehr gern.
dich eingeladen hast in meinen Podcast.
Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass das bei dir auf irgendwo ein Stück weit offene Türen gestoßen ist.
Alles Gute für euch und ich drücke die Daumen, dass es gut vorangeht.
Vielen Dank, Lutz. Bis bald.
Bis bald.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.